Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Ausgabe von Streamgestöber. Wir wollen euch heute mal wieder in aller Knappheit einen Titel ans Herz legen, den ihr aktuell bei einem Streaming-Anbieter schauen könnt. Dieses Mal, glaube ich, verirren wir uns in die Tiefen von Netflix und vielleicht sogar noch tiefer in die geheimen Ecken und Gänge des Weißen Hauses. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin Teil der Movieplot-Redaktion. Für gewöhnlich würde hier Max sitzen und diese Anmoderation machen, aber da Max derjenige ist, der die Serie gesehen hat und ich nicht, bin ich dieses Mal derjenige, der die Fragen stellt und begrüße jetzt ganz herzlich Max. Hallo, schön, dass du da bist und dich ausfragen lässt über über was denn eigentlich?
Ja, hallo vom anderen Ende, von der anderen Seite des Mikros. Ich spreche heute über The Residence, die neue Netflix-Serie, die jetzt pünktlich am 20. März gestartet ist. Und bin schon sehr aufgeregt, was ich mir so selbst entlocken kann, alles an Infos darüber.
Okay, dann erzähl doch mal, was hat es damit genau auf sich, The Residence?
Genau, vielleicht erstmal die Basics. Das ist jetzt, gibt's eine Staffel mit 8 Folgen, die sind direkt zum Start veröffentlicht worden und die sind 47 bis 87 Minuten, so rum. Lang, also von kurz bis lang ist alles dabei und das Ganze ist ein Murder-Mystery-Krimi und die neue Serie von Produzentin Shonda Rhimes, ein Name, der Netflix-AbonnentInnen vielleicht geläufig sein könnte, weil sie hinter den Netflix-Produktionen Bridgerton, Inventing Anna und Queen Charlotte auch steht, die allesamt zu Hits wurden, deswegen sind die Erwartungen eigentlich auch jetzt recht hoch an The Residence. Also no pressure. Genau, und Serienschöpfer des Ganzen ist Paul William Davies. Den Namen hatte ich vorher auch noch nie gehört. Also es sei euch verziehen, wenn ihr ihn nicht kennt. Der hat für Shonda Rhimes vorher die Anwaltsserie For the People kreiert und auch als Drehbuchautor an ihrer Serie Scandal mitgewirkt. Die kenne ich aber dann wieder. Und die hatte auch das Weiße Haus als Setting. Interessant.
Stimmt. Ja, jetzt, wo du das sagst, Scandal habe ich damals tatsächlich sogar eine Staffel mindestens geguckt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist eine viel zu große, umfangreiche Serie, als dass ich tiefer einsteigen könnte. Aber haben die denn irgendwas gemein? Worum geht's denn genau in Residence? Also könnte man sagen, alle Scandal-Fans sind hier gut aufgehoben oder hat das doch nochmal einen anderen Fokus?
Das ist so ein bisschen, der Fokus ist ein bisschen anders. Hier geht's nicht groß um Skandale. Also es geht auch um Skandale im Weißen Haus. Aber hier ist es halt mehr ein richtiger Krimi und es geht um die geniale und exzentrische Detektivin Cordelia Kapp. Die wird gespielt von Uzo Aduba, auch bekannt als Crazy Eyes aus, wie hieß die Serie? Oh Gott, ich wollte gerade sagen.
Orange is the New Black?
Ja, ich hatte gerade das O vor meinem Auge.
Wie hieß sie, die eine große Netflix-Serie?
Ich hatte das O gerade vor dem Auge und wollte gerade Only Murders in the Building sagen. Würde auch passen. Genau, und die ist Beraterin.
House of Cards wäre in diesem Kontext auch ganz passend gewesen, aber okay.
Genau, die ist Beraterin des Metropolitan Police Department und wird ins Weiße Haus zitiert, um einen Todesfall zu untersuchen. Denn während dann im Erdgeschoss gerade ein desaströses Staatsbankett für australische Gäste abgehalten wird, wird in einer oberen Etage der oberste Butler des Wohnbereichs des Weißen Hauses in einem Spielzimmer tot aufgefunden. Der heißt A.B. Winter, wird gespielt von Giancarlo Esposito. Keine Sorge, er muss nicht nur auf dem Boden liegen, er darf auch in Flashbacks dann richtig spielen in der Serie. Und er war quasi der Hausmanager des Weißen Hauses und Cordelia Kapp muss jetzt über 130 Zimmer nach Hinweisen absuchen und unter den über 150 Gästen, darunter auch Kylie Minogue übrigens, und zig Angestellten, die Person finden, die ihn umgebracht hat. Und weil es auch direkt Streitigkeiten gibt, welche Behörde denn jetzt an den Tatort zuständig ist, muss Cordelia widerwillig mit dem FBI-Agenten Edwin Park, gespielt von Randall Park, zusammenarbeiten. Und im Prinzip spielt er die gleiche Rolle wie in WandaVision, also auch wieder ein FBI-Agent. Und er ist so ein bisschen ihr John Watson, wenn man das jetzt im Krimi-Genre verortet. Genau, und an Verdächtigen mangelt es auf jeden Fall nicht in der Serie. Unter anderem ein mögliches Motiv haben eine cholerische Chefköchin, ein frustrierter Schweizer Konditor, der Loser-Bruder des US-Präsidenten, die betrunkene Butlerin Sheila, der australische Außenminister, der schmierige Kumpel des Präsidenten und viele, viele mehr. Also es gibt viele Persönlichkeiten, die Motive haben.
Ich wusste gar nicht, dass sie so prominent besetzt ist, die Serie, aber das ist doch interessant. Und ehrlich gesagt, ich hätte auch nichts dagegen, einfach mal so einen Riesenstar wirklich nur als Leiche zu casten. Ich meine, wie cool wäre das, wenn er einfach Folge für Folge da auf dem Boden liegt und nichts tut? Das wäre fast schon so Performance-Art, wie das Tilda Swinton oder so machen würde. Egal, was ist denn in deinen Augen der große Selling Point, die große Stärke der Serie?
Also ursprünglich wurde sie tatsächlich mal auch als Krimi-Drama-Serie angekündigt und ich war überrascht, wie witzig die Serie ist. Sie ist kein Drama, sie ist auf jeden Fall eine Comedy. Es ist eine Screwball-Murder-Mystery-Comedy-Serie. Und erstmal, also sie hat alles, was man eigentlich so von so einem klassischen Whodunit, wie etwa die Agatha Christie-Romane erwarten, was man erwartet. Also ein Mordfall, zahlreiche Verdächtige, mögliche Motive, Objekte, die wichtige Rolle spielen könnten, Red Herrings, noch und nöcher, falsche Fährten überall und natürlich auch eine geniale Detektivin im Tweet-Anzug, die auf jeden Fall auch locker ist mit Sherlock, Poirot oder Benoit Blanc mit denen mithalten kann. Und die ist auch wirklich das Highlight der Serie. Also Uzo Aduba, die legt ihre Figur leicht autistisch an. Und die ist, was sie auf jeden Fall definiert ist, sie ist total auf Vogelarten fokussiert, ist ein Vogelfan, ein Birdwatcher und sie bringt so auf witzige Weise auch immer ihr Vogelwissen mit in diese Ermittlungen ein und fast schon selbst wie ein Raubvogel umkreist sie dann die Räumlichkeiten des Weißen Hauses. Mit verschärftem Fokus kann sie Unwichtiges ausblenden und Hinweise finden. Und ich liebe vor allem ihre Verhörtaktik. Also da ist dann auch der Comedy-Aspekt der Serie, weil sie die Verdächtigen im Gespräch eigentlich nur eindringlich anstarrt und ihnen ohne Worte Geständnisse und Informationen entlocken kann. Das ist immer wieder sehr, sehr witzig. Und da sind wir auch schon bei der Tonalität der Serie. Also sie ist verdammt witzig. Und da hatte ich vorher gar nicht mitgerechnet. Einerseits die Dialoge sind extrem rasant pointiert und durch so einen wilden Schnitt ergibt sich quasi ein Ping-Pong-Spiel, wenn Charaktere miteinander interagieren, die aber nicht im gleichen Raum sind durch den Schnitt und plötzlich unterschiedliche Verhöraussagen zwischengeschnitten werden, die dann das Geschehen kommentieren gerade. Das ist sehr, sehr witzig und hat eine sehr coole Dynamik in der Serie. Und die Serie hat auch einige Running Gags, unter anderem, wie das Hugh Jackman unter den Gästen ist, wir ihn aber nie sehen oder immer nur von hinten. Den haben sie leider nicht bekommen, den. Genau, und es gibt halt viele schrullige Charaktere und die sind so viele, dass ich sie jetzt nicht aufzählen kann. Aber meinen heimlichen Star möchte ich noch kurz erwähnen. Es gibt da einen Secret Service Agenten, der heißt Colin Trask und der ist auch in die Ermittlung involviert, so ein Randcharakter, der aber eigentlich lieber gerne unten im Festsaal beim Kylie Minogue Konzert dabei wäre und später nebenbei einen Brotback-Podcast hört, während die anderen ermitteln. Und also allein seine Präsenz im Hintergrund hat mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht. Also das ist ein sehr, sehr witziger Charakter, der keine wirkliche Rolle spielt, aber für den Comic Relief ist er auf jeden Fall da. Und auch der bescheuertste Running Gag, der mich jedes Mal zum Lachen gebracht hat, für den Abend in diesem Staatsbankett wurde ein Kalligraph engagiert, der die Tischkarten gebastelt hat. Nur leider hat er aus irgendwelchen Gründen, das wird auch nicht aufgeklärt, nur komplett wilde, unlesbare Kritzeleien hervorgebracht. Und diese Tischkarten kommen immer wieder ins Spiel, wenn dann Charaktere versuchen, die irgendwie zu entziffern, aber nichts darauf zu erkennen. Und ihm sie dann vorhalten, ja, ist doch der und der Name, der da drauf steht.
Okay.
Da ist einiges sehr witzig. Und was ich noch hervorheben möchte, ist auf jeden Fall die Inszenierung der Serie. Also die hat eine sehr, diese wilde, rasante Erzählweise einmal und die spiegelt sich aber halt auch in der verspielten Inszenierung wieder. Also wenn die Kamera virtuos durch die Räume des Weißen Hauses gleitet, das Gebäude von außen wie so ein Puppenhaus dargestellt wird, durch das sich die Figuren bewegen oder auch die Kamera mal aus der Vogelperspektive auf eine Etage blickt, die dann wie ein Cluedo-Spielbrett plötzlich aussieht. Also die Serie hat da schon einige sehr witzige Einfälle.
Die beste Cluedo-Verfilmung, die keine Cluedo-Verfilmung ist. Aber wichtige Frage, singt Kylie Minogue auch in dem Film oder ist das ähnlich wie Hugh Jackman, dass das nur geteased wird, aber eigentlich nie passiert?
Sie singt auch und sie ist sehr genervt, weil sie wollte an dem Abend eigentlich gar nicht singen und musste einspringen, weil der eigentliche Act ausgefallen ist und muss an dem Abend, glaube ich.
Wer ist der eigentliche Act?
Das verrate ich nicht. da kam ein paar Namen ins Spiel. Nee, das wird später noch ein Plotpoint. Aber es ist, sie ist auf jeden Fall sehr genervt, dass sie an dem Abend 7-mal hintereinander Can't Get You Out of My Head singen musste.
Okay, ich werde es allein dafür schauen, wenn ich die Zeit finde. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ja okay, also ich meine, das hört sich bisher alles gut an, aber gibt es auch ein paar Kritikpunkte oder so, die du hast oder alles und Butter bei der Serie?
Es gibt auch Kritikpunkte.
Oh Gott, das hast du gerade mit so einem tiefen Seufzen gesagt. Wie viele Minuten kommen jetzt?
Nee, einfach haben wir natürlich, also dieser visuelle Overload, der spiegelt sich halt auch im Cast vor, der einfach viel zu groß ist. Also es gibt unglaublich viele Figuren und weil die Serie nicht ewig Zeit hat mit ihren 8 Folgen, bleiben halt die meisten eigentlich nur oberflächliche Spielfiguren in dem Krimispiel und manche verschwinden komplett in der Bedeutungslosigkeit. Zum Beispiel Julian McMahon, da hatte ich mich vorher sehr drüber gefreut, dass er gecastet wurde, ist auch ein sehr bekannter Darsteller. Mein Dr. Doom aus den Fantastic Four-Filmen oder bekannt aus Charmed und Nip/Tuck. Und der spielt den australischen Premierminister, der aber gar keine Bedeutung hat in der Serie. Also ich frag mich, warum sie so ein prominentes Gesicht besetzen, wenn der Charakter nur ein- oder zweimal kurz irgendwie zu sehen ist und dann in den Hintergrund verschwindet. Ich weiß nicht, vielleicht sollte das so eine falsche Fährte sein, so ein Red Herring, dass man denkt, oh, ein prominent besetzter Charakter, der ist vielleicht wichtig. Ich fand das aber tatsächlich eher irritierend, dass der nicht wirkt, dass er nur so ein, zwei Szenen hat. Und dann gibt es noch einen Gag, den ich eben schon erwähnt habe, der sich mir aber leider am Ende überhaupt nicht erschlossen hat. Hugh Jackman. Also seine Präsenz spielt eine wichtige Rolle in der Serie, aber der Gag ist halt, dass die Produzenten Jackman nicht bekommen haben und er deshalb jetzt immer außerhalb des Bildes ist und nur von hinten zu sehen ist oder nur seine Füße zu sehen sind, wenn er hinter irgendeinem Bett liegt. Und das wird so groß aufgebaut in der Serie, dass man eigentlich erwartet, kommt jetzt noch ein Cameo-Auftritt von Hugh Jackman? Nein, es gibt gar keinen Payoff für diesen Witz und der hat sich dann für mich so ein bisschen blöd angefühlt, also so sinnlos angefühlt.
Kurze Nachfrage, ist das quasi auch so ein Gag, der so weit auf die Metaebene geholt wird, dass die Serie das kommentiert, wir haben ihn nicht bekommen, oder ist das nur was, was du dir aus dem Kontext erschließt und die Serie bleibt schon geschlossen in ihrem Kosmos drinne?
Also man hat eigentlich schon das Gefühl, da wird, alle reden jetzt über Hugh Jackman, dann wird er vielleicht auch irgendwann auftauchen, aber irgendwie nicht so wirklich. Und dann siehst du halt irgendwelche Schauspieler, die dann so Stand-ins sind für Hugh Jackman von hinten und so einen falschen Akzent, australischen Akzent sprechen.
Okay, aber es gibt niemanden, der sich quasi zwinkernd in die Kamera dreht, die vierte Wand durchbricht und sagt, aber sie haben ihn nicht bekommen.
Nein, das gibt's nicht.
Okay, ich muss gerade irgendwie an so eine Ron Howard Arrested Development Stimme oder so denken, die sich kurz drüber legt.
Vielleicht hätte es das noch besser gemacht. Ich hätte noch einen weiteren kleinen Kritikpunkt.
Ach so, ja, hau raus.
Von Beginn an spielt die Serie auf zwei Zeitebenen. Einmal in der Nacht der Morduntersuchung und einmal mehrere Monate später im Rahmen einer Kongressanhörung, bei der dann diese Ereignisse um das desaströse Staatsbankett aufgerollt werden, ob es gerechtfertigt war, dass hunderte Menschen die ganze Nacht über eingesperrt und verhört wurden. Und das nimmt aber von Beginn an schon so die Dringlichkeit und die Fallhöhe der Ermittlung raus, weil man eigentlich weiß, der Mörder wird wohl nicht in dieser Nacht gefunden werden. Aber dafür bringt dann die Schnittwechsel zwischen Anhörung und dieser Ermittlung dann im Weißen Haus trotzdem sehr viel Dynamik immer in die Geschichte und einige witzige Gags, wenn so eine krawallige Senatorin bei dieser Anhörung immer wieder dazwischendrin die Geschehnisse kommentiert, die wir gerade sehen. Das ist natürlich witzig, aber trotzdem von der Dramaturgie her ist das so ein bisschen, oh, okay, ich weiß jetzt eigentlich schon von Anfang an, dass das nicht wirklich auf etwas hinausläuft in dieser Nacht.
Hm.
Und ja, und noch eine Sache, die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Kritikpunkt, aber also am Ende ist The Residence einfach nur unterhaltsame Whodunit-Kost für zwischendurch, ohne jetzt großen Tiefgang oder dass die Geschichte wirklich was Wichtiges zu sagen hätte, gerade so im Vergleich mit vielleicht Knives Out, wo die Sozialkritik doch sehr präsent war. Und das wird dann vor allem halt auch am Ende nochmal deutlich, was ich natürlich jetzt nicht spoilere. Aber so auch so das schlussendliche Mordmotiv, das war dann doch etwas lame.
Okay, aber also eigentlich fand ich es super unterhaltsam, wie du den Anfang vorgestellt hast und dachte, das ist so eine schöne Serie, die man, weiß nicht, wie Running Point, einfach mal nebenbei gucken kann. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt geht eine Folge 87 Minuten, was zur Hölle? Das ist ja eigentlich HBO-Prestige-Drama-Level. Weiß nicht, ob ich das jetzt tun werde. Ist das denn insgesamt abgeschlossen oder läuft das auf eine Staffel 2 heraus? Ist da Anthologiepotenzial vorhanden? Wie genau ist diese Serie aufgebaut?
Residenzen gibt es genug auf der Welt, sage ich nur. Also es ist eine abgeschlossene Geschichte, also das ist ein Krimi-Fall, der von Anfang bis Ende, es gibt am Ende, wird auch aufgelöst, was passiert ist, also da muss man sich keine Sorgen machen, dass da ein Cliffhanger wäre, aber natürlich die Beteiligten hinter der Serie, die haben auch alle richtig Bock auf eine zweite Staffel und wollen mehr und das wäre dann natürlich so ein Anthologieformat, wo dann jede Staffel ein Mordfall aufgeklärt wird, so wie bei zum Beispiel auch Only Murders in the Building, da gibt's dann ja auch immer so einen Fall der Staffel, der dann von vorn bis hinten aufgerollt wird.
Hättest genau. du eine Wunschlocation für die zweite Staffel? Was kann nach dem Weißen Haus noch kommen?
Oh, bitte die US-Botschaft in Australien, aber dann bitte mit richtigem Hugh Jackman-Auftritt.
Okay, ich sehe schon. Es geht hier eigentlich in dieser Serie nur darum, Hugh Jackman irgendwie vor die Kamera zu kriegen. Ich meine, Ryan Reynolds hat ja auch sehr lange gewartet, bis er ihn endlich in einen Deadpool-Film bekommen hat.
Also ich glaube nicht, dass die zweite Staffel nochmal im Weißen Haus spielt, obwohl das ein ziemlich cooles Set ist. Also das ist auch wieder Shonda Rhimes typisch, also wie bei Bridgerton, also Ausstattung, Kostüme und die Sets sind wirklich sehr prunkvoll gebaut und die haben im Prinzip dieses ganze Weiße Haus gebaut mit den einzelnen Zimmern. Also ja. Die Ausstattung ist schon sehr, sehr eindrucksvoll in der Serie. Aber jetzt müssen sie dann was okay. anderes bauen für die zweite Staffel.
Wenn ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig bin und sagen würde, könntest du mir noch 2, 3 Serien oder Filme an die Hand geben, mit dem sich das am besten vergleichen lässt und vielleicht nichts von irgendwelchen anderen Shonda Rhimes Sachen, weil da bin ich überwiegend raus. Das heißt, da habe ich keine Ahnung. Mit was könnte man das noch vergleichen?
Ich wollte es jetzt nicht mit Bridgerton vergleichen. Also auf jeden Fall ist die Serie schon so im Fahrwasser von Knives Out oder Poker Face. Ist ja beide. Ryan Johnson oder Only Murders in the Building, Elsbeth oder The After Party, also diese Whodunit-Krimis, die immer noch so einen Witz dabei haben, also so eher in die Comedy-Richtung gehen. Also wenn ihr die mögt, dann seid ihr da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Und was ich auch witzig finde, die Serie wurde ja jetzt auch von Netflix eingereicht in der Comedy-Kategorie bei den Emmys dieses Jahr und da treten dann irgendwie auch gleich 3 Murder-Mystery-Comedy-Serien gegeneinander an. Also halt The Residence, Poker Face, Only Murders in the Building und ich glaube wahrscheinlich auch noch Netflix eigene Produktion Undercover im Seniorenheim ist ja im Prinzip auch eine Whodunit-Krimiserie, aber mit Ted Danson. Also es scheint ein sehr beliebtes Genre gerade zu sein.
Ich finde das gerade super spannend, weil eigentlich haben wir ja diese Mega-Welle an True-Crime-Geschichten und die gehen ja meistens in sehr krasse Abgründe und du fühlst dich danach gar nicht gut. Und jetzt gibt's so minimal als Gegenbewegung diese eher leicht humorvoll erzählten Whodunits, die auch irgendwie ein Verbrechen haben, was halt garantiert nicht wahr ist, sondern bewusst irgendwie so überspitzt und eskapistisch. Also ich glaube, ich fühle mich da ein bisschen wohler, als wenn ich die nächste Serienkiller-Doku bei Netflix stream. Noch eine letzte Frage. Als Fan von den Hercule Poirot-Filmen, die Kenneth Branagh in den letzten Jahren ins Kino gebracht hat, werde ich da auch glücklich oder sind die vom Tonfall dann doch nochmal einen Tick zu schwärmerisch, romantisch, zu ernst vielleicht sogar?
Nee, also es ist schon so ein klassisches Whodunit, natürlich mit ein bisschen mehr Comedy, aber halt so alles, was man von so auch den Agatha Christie-Sachen oder von Hercule Poirot erwartet, das hat die Serie halt auch. Also es ist wirklich so ein klassisches wer ist der Mörder? Und hier ist es halt nicht irgendwie gerade wie eine Versammlung irgendwo auf einem Landschaftssitz, wo plötzlich der Butler tot im Raum liegt, weil einmal das Licht ausgegangen ist und wieder an und dann, oh, wer war's? Hier ist es dann halt der Butler, der im dritten Stock liegt und unten sind dann 200 Gäste, die es vielleicht waren. Ist auf jeden Fall verdammt unterhaltsam, die Serie, und kurzweilig. Ich würde sie vielleicht nicht komplett am Stück bingen, da ist dann dieser Overload, visuelle und erzählerische, dann ein bisschen zu viel und ermüdend, wenn man das alles hintereinander guckt. Ich finde es ein bisschen schade, weil es eigentlich so eine Serie, die dazu prädestiniert wäre, wöchentlich ausgestrahlt zu werden. Aber naja, es ist Netflix. Und vor allem Uzo Aduba darf nochmal hervorgehoben werden als starke Detektivin, die hoffentlich in Zukunft noch weitere Fälle lösen darf und seltene Vogelarten sucht.
Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, da wisst ihr, was ihr vielleicht am Wochenende schauen könnt. Vielleicht nicht an einem Stück, sondern teilt es euch schön auf. Ihr habt insgesamt 8 Episoden. Seit dem 20. März ist The Residence bei Netflix. Vielen Dank, Max, dass du dich hier meinen krassen Fragen gestellt hast.
Gerne.
Und vielen Dank dass ihr natürlich auch alle kurz hier eingeschaltet habt, zugehört habt. Vielleicht konnten wir euch eine Serie ein bisschen schmackhaft machen. Ich bin gespannt, wie die 87-minütige Folge ausfällt, ob ich so lange durchhalten werde. Ich bin aber definitiv neugierig geworden. In diesem Sinne, streamt was Schönes, bis zum nächsten Mal.